da ist das Licht. Moin, hallo. Hey, hallo. Am Video, hier ist alles an. Ich habe Ton. Hey, na? Was für Fragen haben Sie noch zu dem Polynomkram, den wir letztes Mal besprochen haben? Gerade keine? Wir machen einfach weiter. Wir ziehen es durch. Wir bringen das Kapitel heute zu Ende. Genau. Ja, ja?
Können Sie nochmal einen Satz zu Satz 9c sagen?
Ja. Was für einen?
Ja, nochmal so ganz kurz. Also bewiesen haben wir die Reaktion, aber der ist noch irgendwie, das Ideal war halt echt irgendwie ein bisschen lange her.
Oh, ja. Es gibt eine Podcast-Folge. Haben Sie die schon gehört?
Nee.
Okay. Es gibt eine Podcast-Folge. Thema Einsetzen. Wir setzen alles in Polynome ein, was uns so einfällt, und wir versuchen auch was einzusetzen, was nicht geht. So. Und Kommentare zu Satz 9.10. Insbesondere habe ich da an einem Spezialfall von einem ganz besonderen Ideal das mal so durchgeixt. Wie kann man dann darauf kommen, so ein Element mit möglichst kleinem Grad zu finden, und wie sieht das dann aus, wenn man wirklich die Polynome als Vielfache schreibt und so. Das heißt, da habe ich das gemacht. Ansonsten gibt es eine Übungsaufgabe, wo man sich überlegen soll, dass eine gewisse Teilmenge wirklich ein Ideal ist. Darauf beziehe ich mich da auch. Und ich werde, also die Idee ist noch nicht ganz fertig in meinem Kopf, aber ich habe überlegt, dass ich eine schöne spezielle Aufgabe zum Thema Polynome als Bonusaufgabe stellen möchte in der Woche, wo die Klausur ist. Die Serie soll insgesamt nicht so umfangreich sein, aber ich dachte, ich stelle ein, zwei Bonusaufgaben für die, die Lust haben und zu viel Zeit. Das heißt, da kommt das Thema auch nochmal. Wenn Sie möchten, kann ich jetzt trotzdem nochmal sagen, was ich denke, was die Idee von Satz 9.10 ist. Und ein Lesezeichen setzen, denn wir benutzen den dann ja auch. Würde Ihnen das weiterhelfen? Zusammen mit dem Anhören der Podcast-Folge und so? Okay. Die Idee von Satz 9.10 ist, dass bei Idealen in Polynomringen über Körpern was Besonderes passiert. Und in der Algebra-Vorlesung werden wir sehen, dass das, was hier passiert, ein Phänomen ist, was es auch noch in anderen Ringen gibt, nicht nur in Polynomringen, aber speziell in Polynomringen über Körpern sehen wir das. Wenn man sich dann nämlich ein Ideal hernimmt, also erstmal einfach nur eine Untergruppe bezüglich Knus, die auch noch eine starke Abgeschlossenheitseigenschaft hat bezüglich der Multiplikation, nur das, dann kann man zeigen, dass alle Elemente in diesem Ideal Vielfache von einem vorher irgendwie geschickt gewählten Element sind. Und in diesem Fall halt Vielfache von einem geschickt gewählten Polynom. Und wir haben sogar gesehen, wie man auf dieses Polynom kommen kann. Normalerweise ist das nicht eindeutig bestimmt, da gibt es vielleicht mehrere, die das tun, aber wir haben gesehen, dass man die finden kann, indem man etwas mit möglichst kleinem Grad sucht. Das heißt, man geht los, man guckt sich das Ideal an, und wenn es nicht das Nullideal ist, wo also nur das Nullelement drin liegt, sondern wenn auch andere Sachen drin liegen, dann sucht man nach etwas, was nicht Null ist und möglichst kleinen Grad hat, und dann findet man eben dadurch so ein Ding, von dem alle anderen Leute einfach Vielfache sind. Hat es mir ein bisschen geholfen? Okay, plus Podcast-Folge, plus noch mehr Zeit in den Übungen, und dann gucken wir mal. Ich kann, wenn Sie möchten, in meinem Rückblick zu dem Kapitel auch nochmal auf das Thema näher eingehen, falls das gewünscht wird, oder in der Fragestunde. Ich habe hier noch meinen gelben Zettel, dass Sie sich natürlich für die Fragestunde was wünschen können. Das heißt, dann gucken wir mal, was da vielleicht noch an neuen Fragen aufgekommen ist. Einverstanden? Ja, sehr gut. Danke für Ihre Frage. Hier in der Bemerkung ist schon versteckt, was ich dann in der Übungsaufgabe thematisieren möchte. Wenn man nämlich irgendwelche... Oh, ja. Die logische Richtung. Moment. Ich schalte mal auf die Tafel, damit die Leute das auch sehen können, was wir hier besprechen. Aber die Kurve würde man auch sagen, dass es die logische Richtung ist. Die 2 sagt, und ich nenne jetzt die Sachen so wie in einem Polynomring, damit man wirklich genau die parallele Beschreibung hat. Wir haben also unser Ideal J, und dann sagt I2 für alle Q aus J und alle Polynomen T aus Kx mit Q mal T mit dem J. Wenn ich multipliziere, bleibe ich im Ideal. Satz 9.10 sagt, dass für ein Q aus J ein S aus wenn ich multipliziere, lande ich im Ideal. In der unteren Zeile steht, wenn ich mit etwas aus dem Ideal anfange, dann kann ich das als Produkt schreiben von einem irgendwie geschickt gewählten Element aus dem Ideal mit irgendwas aus dem Ring. Das kann ich. Gibt es Sinn, wenn man so im Vergleich sieht?
Das ist besser.
Super, sehr schön. Und interessante Frage auf jeden Fall. Dann gucke ich mal weiter. Ja?
Aber Multiplikation ist ja nicht unbedingt kommutativ in einem Ring, oder?
In Polynomen schon. Polynomen über Körper sind kommutativ, weil Körper kommutativ sind und wir uns überlegt haben, dass dann der dazu würde Polynomen auch kommutativ ist. Ja. Ja, und dann habe ich, glaube ich, Ihre Hand noch gesehen. Was möchten Sie noch fragen oder sagen?
Eine Sache, ich könnte.
Nee, denn in 9.10 benutzen Sie ja schon, dass Sie ein Ideal haben. Sie können dann nicht irgendetwas, was die Idealeigenschaft braucht, benutzen, um die Idealeigenschaft zu zeigen, dann würden Sie sich im Kreis bewegen. Ja. In der Vorlesung wird es noch mehrmals vorkommen, dass wir 9.10 so richtig konkret benutzen. Also, dass wir ein Ideal haben und dann ganz konkret nach so einem Ideal, was hier P heißt, suchen. Und in der Podcast-Folge mache ich das auch. Dann mache ich das auch sehr konkret. Und ich hoffe, dass es dann hilfreich ist, sich das anzuhören. Und danke für diese coolen Detailfragen. Darüber freue ich mich. Fällt Ihnen noch mehr ein? Ich war ansonsten gerade dabei zu motivieren, warum es vielleicht bald eine Übungsaufgabe dazu gibt. Denn das, was wir jetzt hier gerade besprechen und auch manches, was jetzt in Zukunft noch kommt in diesem Kapitel, lässt sich nicht ohne weiteres verallgemeinern auf Polynomringe, bei denen die Koeffizienten von woanders herkommen. Und ein ganz natürliches Beispiel wäre jetzt zu vergleichen, was ist mit Polynomen mit reellen Koeffizienten und was ist mit Polynomen mit ganzzahligen Koeffizienten. Sieht ja erstmal nicht so unterschiedlich aus und alle ganzen Zahlen sind auch reelle Zahlen. Das heißt, der eine Polynomring liegt ganz klar am anderen drin. Warum sollen die denn besonders unterschiedlich sein? Na, sind sie. In der Algebra werden wir verstehen, warum. Jetzt kann ich nur sagen, die verhalten sich unterschiedlich und bitte verwenden Sie die Resultate, die wir hier bewiesen haben, nicht für Ringe, bei denen Sie nicht nachgewiesen haben, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere gilt hier manches wirklich nur für Polynomringe über Körpern und wenn Sie dann stattdessen Zx betrachten, also Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten, könnte es sein, dass da Dinge falsch laufen. Unter anderem Satz 9.10. Und ich habe Ihnen sogar ein Beispiel hingeschrieben. Und in der Übungsaufgabe, die mir vorschwebt, da werden Sie sich selber überlegen, warum die Menge, die da steht, überhaupt ein Ideal ist. Wir gucken uns nämlich da Summen von Polynomen an. Sie dürfen quasi Polynome, bei denen man x ausklammern kann, kombinieren mit Polynomen, bei denen alle Koeffizienten gerade sind und alles soll ganzzahlig sein. Dann kriegen Sie das Ideal j. Und warum das ein Ideal ist, muss man sich überlegen. Und ich behaupte, dass es Ihnen nicht gelingen wird, ein Polynom zu finden, das sich so verhält wie in Satz 9.10. Und der Grund ist, dass z halt kein Körper ist. Das, wenn man das löst, wenn man das versteht, was da das Problem ist, dann lernt man nochmal ganz viel über Polynome. Sie sind dann quasi gezwungen, Wissen über Polynome, das Sie jetzt haben, da anzuwenden, damit Sie verstehen können, was da passiert. Und ich dachte, wenn ich das in die Übungsaufgabe packe und Ihnen so eine kleine Anleitung schreibe, so ein paar Tipps, wie Sie vorgehen können, dann könnte das ganz cool sein und gut für ein paar Bonuspunkte. Und wenn wir dann in der Algebra-Vorlesung das Thema Ringe und Polynomringe nochmal aufgreifen, dann wird Ihnen hier einiges bekannt vorkommen. Jetzt kommt die nächste Definition. Dieses Phänomen, das wir hier gerade gesehen haben, dass man nämlich bei einem Ideal, in einem Polynomring, bei einem Körper, so ein Polynom finden kann, von dem dann die ganzen Leute im Ideal Vielfache sind. Diese Idee wollen wir jetzt hier aufgreifen und wollen dann diesem Element, diesem Polynom, einen Namen geben. Wir nennen das dann Erzeuger von dem Ideal. Und wir schreiben das Ideal so, dass man das auch sieht. Wir nennen dann das Ideal das von dem Polynom P erzeugte Hauptideal. Und wir schreiben das so, dass man sehen kann, dass die ganzen Leute da drin einfach Vielfache von P sind. Wenn Sie also ab jetzt diese Schreibweise sehen, irgendein Polynom mal Polynomring Kx, dann ist damit gemeint die Menge aller Vielfachen von diesem Polynom. Und die kriegen Sie, indem Sie das feste Polynom nehmen und einfach mit allen Polynomen multiplizieren, die da so rumlaufen. Wir können uns gleich noch ein Beispiel angucken. Diese Sprache ist hier sinnvoll, weil wir gesehen haben, dass diese Ideale irgendwie besonders sind. Und dann möchte ich noch sagen, was es heißt, dass ein Polynom irreduzibel ist. Und da bin ich gespannt, ob jemand von Ihnen das schon kennt. Wer von Ihnen ist mit diesem Wort oder mit dem Konzept irreduzible Polynome schon mal in Kontakt gekommen? irgendwo anders, in der Schule oder in anderen Vorlesungen. Ja? Ein paar Leutchen, so ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob das, was ich hier jetzt bespreche, so aussieht wie das, was Sie kennen oder anders. In dieser Vorlesung heißt ein Polynom aus Kx irreduzibel in Kx genau dann, wenn Folgendes gilt. Erstens soll der Grad des Polynoms mindestens 1 sein, das heißt, es ist nicht konstant. Und zweitens soll es so sein, dass wenn man das Polynom als Produkt schreiben kann von zwei Polynomen, die habe ich hier S und T genannt, dann soll es so sein, dass dann mindestens eins der beiden und dann in Wirklichkeit genau eins der beiden Polynome Grad 0 haben muss. In anderen Worten, wenn ich ein irreduzibles Polynom habe und das so aufteilen kann und als Produkt schreiben kann, dann geht das nur auf eine langweilige Art. Das heißt, man zieht quasi eine Konstante raus. So ist es zu verstehen. Können Sie sich mal ein paar Beispiele angucken? Ein Beispiel kann ich nehmen, da greife ich auf, was ich in der Podcast-Folge gemacht habe. Im Polynom an Kx das von dem Polynom x erzeugte Hauptsignal. Und wie sieht es aus? Na, ich schreibe erst mal die Menge hin, so wie es definiert ist. Das ist die Menge aller x mal t, wobei t aus Kx kommt. Und jetzt können wir uns ja vorstellen, was passiert. Wir nehmen alle Polynome auf der Welt, alle in Kx, und multiplizieren die immer mit x. Das heißt, überall da, wo vorher irgendeine Potenz von x stand, erhöhen wir jetzt den Exponenten um 1. Insbesondere passiert am Ende beim Absolut etwas Interessantes. Das verschwindet nämlich, es wird ja mit x multipliziert und ist dann kein Absolut mehr. Und es kommt auch kein neues dazu. Das heißt, bei all diesen Polynomen kann man x ausklammern, insbesondere ist 0 an der Nullstelle. Und machen noch ein paar andere Konsequenzen. In meiner Podcast-Folge habe ich so angefangen mit den Polynomen, die 0 als Nullstelle haben, und habe mir dann überlegt, dass die so aussehen und dass man deswegen x als dieses Ding mit kleinstem Grad hernehmen kann, was dieses Ding hat. Hilft ein bisschen weiter, um sich vorzustellen, was da passiert? Dann habe ich jetzt eine Frage zur Irreduzibilität. Ich behaupte nämlich, dass das Polynom x² plus 1 aus Rx, das ist ein Polynomring, so wie wir die gerade brauchen, R ist ein Komma, da behaupte ich, dass das irreduzibel ist. Wir müssen uns auch ein paar Themen noch für die Algebra aufbewahren. Deswegen schreibe ich nur. Also ist warum geht es nicht? mit dem Körper C zu tun oder damit, dass die Kunden nur gerade eins haben oder dass sie das besondere Form haben und normiert sind, woran liegt es?
Ja. Ich glaube, dadurch, dass die Grad 1 haben, kann man ja nicht noch was mit einem Grad größer 0 dazu multiplizieren, weil 1 plus 0 bleibt halt bei 1. Und wenn ich jetzt 1, wenn ich was mit Grad 1 mal Grad 1 spreche, dann habe ich ja Grad 2. So
genau.
Geht das nicht.
Sie benutzen die Gradformel, das ist auch genau richtig. Wenn man ein Polynom von Grad 1 irgendwie zerlegen möchte, als Produkt schreiben möchte, dann kann man mit der Gradformel berechnen, dass dann die Gerade von den beiden beteiligten Polynomen 1 und 0 sein müssen. Was anderes geht nicht. Aber Grad 0 soll ja bei der Reduzibilität das Einzige sein, was. Also, wenn was anderes ginge, wenn 0 nicht beteiligt wäre, hätten wir, dass das Polynom nicht irreduzibel ist. Jetzt haben wir gezeigt, dass der Grad 1 ist. Dann muss bei so einer Zerlegung mindestens 1 der Polynome und in dem Fall genau 1 Grad 0 haben, und das ist genau das, was wir für die Definition von Irreduzibilität brauchen. Das heißt, wir können ganz allgemein jetzt Ihr Argument nehmen und können festhalten, jedes Polynom aus Kx mit Grad 1 ist irreduzibel. Wenn man nicht über einen Körper arbeitet. In Zx kann man auch sich eine Definition für Irreduzibilität überlegen, die gleichwertig ist mit der, aber da sind nicht alle Polynome vom Grad 1 irreduzibel. Also Vorsicht, bitte immer gucken, über was für einen Koeffizienten arbeiten Sie, was für Polynome gucken Sie sich da an. Deswegen steht hier auch ein Warnhinweis, jedenfalls denke ich, dass ich den da hingeschrieben habe und dass der nicht nur in meinen Notizen ist. Genau. Wenn wir später in der Algebra allgemeiner über Ringe reden und auch speziell über Polynomringe, dann kommt die Definition für Irreduzibilität nochmal wieder. Und sie ist dann allgemeiner, weil wir ja in einem allgemeineren algebraischen Kontext unterwegs sind. Aber wir werden uns dann überlegen, dass die, die wir hier besprechen, dieselbe ist. Ich formuliere sie hier nur anders, weil wir hier eben nicht in einem allgemeinen Ringtheorie-Kontext sind, sondern weil wir noch lineare Algebra machen und weil wir manche Begriffe noch nicht kennen und auch jetzt noch nicht brauchen. Wir könnten das jetzt allgemeiner machen, aber wir brauchen es noch nicht. Was für Fragen haben Sie dazu? Zu diesen Idealen, zu Nullstellen, zu Irreduzibilität, zur Gradformel, irgendwas? Haben Sie eine Vorstellung, was man mit Irreduzibilität einfangen möchte? Also was das soll? Ja?
Irgendwie geht mit den Polynomdivisionen halt nur so richtig. Man kann irgendwie nichts mehr abspalten. Die sind
jedenfalls nicht ohne Rest. Ja. Genau, in einem gewissen Sinne scheinen die nicht mehr weiter zerlegbar zu sein. Aha, so ähnlich wie Primzahlen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ein Polynom haben mit irgendeinem großen, interessanten Grad und wir versuchen, das als Produkt von Polynomen von kleinerem Grad zu schreiben, dann geht das irgendwann nicht mehr weiter, weil nämlich die Faktoren, die wir da sehen, irreduzibel sind und man die nicht noch weiter aufspalten kann. Das ist so ähnlich, als wenn man eine Zahl nimmt und die Primfaktorzerlegung hinschreibt. Da kann man dann auch irgendwann nicht mehr weitermachen, weil man bei den Primzahlen angekommen ist. Ergibt es Sinn? Dann ist vielleicht sinnvoll, dass wir darauf hinarbeiten, dass man in Polynomringen über Körpern sowas wie eine Primfaktorzerlegung hat. Und die Primzahlen sind sozusagen unsere irreduziblen Polynomen. Der erste Schritt in die Richtung ist Lemma 9.11. Da überlegen wir uns nämlich, wie man Irreduzibilität eines Polynoms erkennen kann, indem man sich nicht das Polynom selber anguckt und nachrechnet, was wir als Definition haben, sondern indem man sich das davon erzeugte Ideal anguckt. Und das scheint jetzt vielleicht umständlich zu sein, aber wir werden in einem Resultat danach das anwenden und werden sehen, dass das eine super praktische Eigenschaft ist. Hier ist sie. Wir arbeiten über einen Körper K, nehmen uns ein Polynom P her aus dem Polynomring Kx und es soll nicht das Nullpolynom sein. Und dann sind die folgenden beiden Aussagen gleichwertig. P ist irreduzibel in Kx, da haben wir unsere Definition, bla bla bla. Die andere Aussage ist, das von P erzeugte Hauptideal, oder in anderen Worten, die Menge aller Vielfachen von P in diesem Polynomring, ist nicht der ganze Ring. Und wenn man das Ideal, was da erzeugt wird, vergleicht mit dem ganzen Ring, dann passt da auch kein Ideal mehr echt dazwischen. Das heißt, das Ideal ist irgendwie so groß wie möglich, ohne der ganze Ring zu sein. skeptische Blicke. Wir fangen an, das zu beweisen, und dann werde ich im Beweis auch immer noch mal fragen, ob Sie Fragen haben, und wir gucken mal, ob, wenn wir anfangen zu argumentieren, ein bisschen klarer wird, wo die Reise hier hingeht. In jedem Fall haben wir eine Gleichwertigkeit von Aussagen, das heißt, wir haben zwei Beweisrichtungen. Und ich frage Sie nachher nach Wünschen. Wie immer gilt, wenn Sie sich Beispiele wünschen, die irgendwelche Beweise illustrieren, so wie das gewünscht wurde bei 9.10, das muss ich nur wissen, und dann mache ich das. Ich kann verstehen, dass wenn Sie bei diesen Konzepten mit den Polynomen, mit diesen Rechenregeln noch ein bisschen so einen Moment brauchen und noch keine gute Intuition haben, dass dann Beispiele helfen. Kann ich total verstehen und mache ich wirklich gerne. Ich möchte anfangen mit aus A folgt B. Ich beginne also damit, dass das Polynom P irreduzibel ist, und jetzt möchte ich diese komische Eigenschaft zeigen, die in B steht. Und ich weiß eigentlich nichts, ich weiß nur, dass P mindestens Grad 1 hat und keine interessanten Teiler sozusagen, also dass man es nicht interessant faktorisieren kann. Ich möchte mir jetzt ein Ideal hernehmen, so wie in B, so wie das da am Ende steht, was zwischen P mal Kx und Kx liegt. Und ich sage jetzt nicht, dass es echt dazwischen liegt, sondern einfach nur, dass es dazwischen liegt. Das heißt, es ist ein Ideal, in dem P mal Kx drin liegt. Oder in anderen Worten, dieses Ideal enthält alle Vielfachen von P. Warum eigentlich P mal Kx nicht der ganze Ring ist. Aber ich fange erstmal hier an. Naja, das ist ein Ideal. Wir können Satz 9.10 anwenden. Da steht, wenn wir ein Ideal haben, finden wir ein Polynom, was dieses Ideal erzeugt. Sodass also alle Leute aus J Vielfache davon sein. Dieses Ideal nenne ich, dieses Polynom meine ich, nenne ich Q. Und jetzt kann ich diese abkürzende Schreibweise verwenden, die wir eingeführt haben mit den Hauptidealen. Ich muss jetzt also nicht schreiben, dass jedes Element aus J ein Vielfaches von Q ist, sondern ich kann schreiben, J gleich Q mal Kx. Ja. Enthalten, Teilmenge. Genau, ich kann das nochmal deutlicher schreiben. Das ist Teilmenge, denn kleiner gleich wissen wir nicht, was es bedeutet für Ideale. Aber Teilmenge ergibt hier überall Sinn. Das ist es. Teilmenge. Ja. Dann Sigma. Jetzt habe ich also stehen, P mal Kx ist eine Teilmenge von Q mal Kx, ist eine Teilmenge von Kx. Und ich möchte mir jetzt gerne überlegen, dass das Polynom P in J drin liegt und dass man es deswegen schreiben kann als Q mal irgendwas. Wie mache ich das? Mit was muss ich P multiplizieren, um zu sehen, dass das was, also wie kann ich P schreiben als Produkt mit irgendwas aus Kx? So dass es einfach P bleibt, denn das würde ja dann bedeuten, es liegt in J. Was liegt in Kx, womit ich P multiplizieren kann, sodass es einfach P bleibt? Das Einzelelement im Körper. Genau. Wenn ich das Einzelelement im Körper nehme, dann ist das hier drin ein konstantes Polynom, nämlich das Polynom 1, 1 des Körpers. Wenn ich das mit p multipliziere, bleibt es einfach p. Deswegen liegt p hier drin, das ist eine Teilmenge, also liegt p in j. Also kann ich p schreiben als q mal irgendwas. Und wenn ich ein irreduzibles Polynom als q mal irgendwas schreiben kann, dann sind das gute Neuigkeiten. Dann kann ich die Irreduzibilität benutzen. Okay, also machen wir es. Wie ein Körperelement, aber halt nicht 0. Und das heißt, dass sich P und S nur um so eine Konstante aus dem Körper unterscheiden. Da kann ich einfach mit dem Inversen multiplizieren und das sozusagen umdrehen. Und das heißt, es ist völlig egal, ob ich das von P erzeugte Hauptideal betrachte oder das von S erzeugte Hauptideal, die sind gleich. Denn die Polynome, die ich ja jeweils kriege, unterscheiden sich ja nur um so eine Konstante, die von 0 verschieden ist. Und das kann ich weiter korrigieren, indem ich mit dem Körperelement multipliziere. Wenn also der Graph von Q 0 ist, dann ist J das gleiche der ganze Ring. Gucken wir nochmal hin. Q ist irgendein von 0 verschiedenes Körperelement und ich darf mit allen Polynomen aus Kx multiplizieren, da kriege ich jedes mögliche Polynom aus Kx. Zweite Möglichkeit. Der Grad von S ist 0. Was ist dann los? Na, dann ist S jetzt so ein Körperelement und nicht 0. Das heißt, es ist wie so eine Konstante. Und P und Q unterscheiden sich jetzt also nur um so einen Faktor, den man rausziehen kann, an dem kein X dran ist. Es ist wirklich nur ein Körperelement, nicht 0. Das heißt also, es ist egal, ob ich alle Vielfachen von P angucke oder alle Vielfachen von Q. Das Argument hatten wir gerade schon mal so ähnlich. Wenn zwei Polynome sich nur um eine Konstante unterscheiden im Körper, die nicht wichtig ist halt, dass das Körperelement nicht 0 ist. Aber wenn ich quasi so ein Körperelement ausklammern kann, dann kann ich mit diesen beiden Polynomen genau dieselbe Menge von Polynomen als Vielfache erzeugen. Das heißt, in diesem Fall wäre dann p mal kx das gleiche wie j. Wir haben also jetzt gezeigt, dass wenn wir mit einem Ideal j anfangen, was irgendwie zwischen p mal kx und dem ganzen Ring kx liegt, dass es dann nur die Möglichkeit gibt, dass das j das kleinere Ideal ist oder das größere. Aber es kann nicht echt dazwischen liegen. Dieser Fall ist hier nicht aufgetreten. So, das ist die zweite Aussage. Es liegt kein Ideal echt zwischen p mal kx und kx. Das haben wir gerade gezeigt. Wir haben sozusagen versucht, ein Set zu nehmen und haben gezeigt, es geht nicht. Es muss das kleine oder größere Ideal sein. Aber am Anfang steht ja auch noch, p mal kx ist nicht der ganze Ring. Und da möchte ich nochmal kurz einen Satz drin schreiben, warum das nicht geht. Denken Sie mal an die Gradformel. Welches Polynom sehen Sie in kx, von dem Sie denken, wegen der Gradformel, dass man das nicht als Vielfaches von p schreiben kann? Überlegen Sie mal. Wir wissen ja etwas über den Grad von p, stimmt's? Was wissen wir über den Grad von P? Ja?
Er ist mindestens 1.
Dankeschön, er ist mindestens 1, denn P ist ja irreduzibel. Das heißt, mit der Gradformel haben alle Leute, die hier auf der linken Seite stehen, außer dem Nullpolynom, mindestens Grad 1. Können Sie mir hier auf der rechten Seite ein Polynom sagen, das man also nicht als Vielfaches von P schreiben kann? Genau, die Polynome von Grad 0. Und da wir nicht wissen, was K für ein Körper ist, haben wir vielleicht nicht sehr viel Auswahl. K könnte ein Körper mit zwei Elementen sein, 0 und 1, aber die 1 ist auf jeden Fall da. Und das ist nicht das Nullpolynom. Das heißt, wir finden ein konstantes Polynom, was nicht 0 ist, was Grad 0 hat und was deswegen nicht auf der linken Seite erscheinen kann. Das kann ich nicht schreiben als P mal irgendwas. Diese Eigenschaft, die wir stehen hatten in einem Lemma am Anfang dieses Kapitels, und zwar Teil B. Es waren so drei Aussagen, Summe von Polynomen, Produkt von Polynomen und irgendwas mit Null. Und Teil B war das mit dem Produkt von Polynomen und das nenne ich die Gradformel. Das haben wir jetzt schon häufiger verwendet. Auf der linken Seite muss immer etwas mit mindestens Grad 1 stehen oder T ist das Nullpolynom, aber in beiden Fällen kommt auf der rechten Seite nicht 1. Jetzt haben wir also gezeigt, dass aus A B folgt. Und jetzt kommt die andere Richtung. Und die ist vielleicht noch ein bisschen lustiger, weil man jetzt nämlich sehen kann, wie man aus irgendeiner merkwürdigen Eigenschaft Irreduzibilität zeigen kann. Es gelte also die Eigenschaft, die in B steht, die schreibe ich nicht nochmal ab, weil die so nervig ist. Wir möchten jetzt zeigen, dass P irreduzibel ist. Zur Irreduzibilität, schwieriges Wort, gehören zwei Eigenschaften. Der Grad muss mindestens 1 sein und dann haben wir noch so eine Eigenschaft über Teiler. Schauen wir uns zuerst den Grad an. Wenn der Grad von P nicht größer gleich 1 ist, dann ist er ja kleiner, also 0 oder minus endlich. Könnte es sein, dass P das Nullpolynom ist? Nee, ne? Also es liegt kein Ideal echt dazwischen, das ist dann Quatsch. Da gibt es dann aber haufenweise Ideal, P das Nullpolynom ist. Also kann das nicht sein. Könnte es sein, dass P konstant ist und nicht 0? Wir haben gerade gesehen, was passiert, wenn man ein konstantes Polynom hat und dann mit allen möglichen Polynomen aus Kx multipliziert, da kriegt man einfach alles. Das heißt, es geht. Wollen. Ja, mache ich. Zu zeigen. irgendwie brauchen wir doch eine Verbindung zu der Aussage, die in B steht. Als zweites, die erste Aussage, P mal Kx ungleich Kx, die haben wir schon benutzt. Hier, da hatten wir so einen Widerspruch. Die zweite Aussage haben wir noch nicht benutzt. Wie kriegen wir die zu fassen? Naja, wenn ich P schreiben kann als S mal irgendein Polynom, dann heißt das doch, dass P im Hauptideal liegt, das von S erzeugt wird. In anderen Worten liegt P in S mal Kx. Das heißt aber auch, dass alle Vielfachen von P da drin liegen. Aha, das hilft uns weiter. Also gucken wir nochmal. Ich kann P als Produkt von S mit irgendwas schreiben, also liegt das in S mal im Polynomring. Und jetzt gucke ich mir an, was ist mit P mal Kx. Ja, das heißt ja nur, ich multipliziere nochmal mit irgendeinem Polynom, also liegt das immer noch da drin, in S mal Kx. Dasselbe ist bei Idealen, wenn ich mit irgendwas aus dem Ring multipliziere, fliege ich nicht raus. Das heißt, wir haben sogar P mal Kx ist eine Teilmenge von S mal Kx. Und jetzt haben wir plötzlich ein Ideal gefunden, das P mal Kx enthält und auf das wir deshalb anwenden können, was da hinten in Aussage B steht. Wir wissen, es liegt kein Ideal echt zwischen P mal Kx und Kx. Dieses S mal Kx enthält P mal Kx. Das heißt, es tut so, als würde es echt dazwischen liegen. Aber das tut es nicht. Es muss also hier Gleichheit gelten oder S mal Kx ist der ganze Ring. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aus B folgt jetzt also, dass wir wieder zwei Fälle haben. Ich möchte mit dem Fall, der hier zuerst steht, anfangen. Erstmal Frage. P mal Kx. Gleich S mal Kx. Naja. Jetzt kommt eine Idee, die wir so oder so ähnlich später noch ein paar Mal verwenden, dass wir nämlich immer so mehrere Produkte von Polynomen hinschreiben und die irgendwie vergleichen und umformen und irgendwas einsetzen. Das ist das Thema der heutigen Vorlesung oder des Endes von diesem Kapitel auf jeden Fall. Dass P in S mal Kx liegt, war der Anfang unserer Überlegung. Und wir haben ganz vorhin auf der anderen Tafel einmal grundsätzlich uns überlegt, wenn da so ein Polynom steht mal Kx, dann liegt das da immer drin. Das heißt, P liegt auf der rechten Seite drin, aber umgekehrt liegt jetzt ja auch S auf der linken Seite drin. Das heißt, ich kann jetzt S schreiben als P mal irgendwas und das möchte ich gerne machen. Sei mal U aus Kx so, dass ich S schreiben kann als P mal U. Wie gesagt, P liegt hier drin, liegt deswegen auf der rechten Seite, aber das wussten wir schon. P gleich S mal T, so haben wir angefangen. Umgekehrt wissen wir jetzt, S liegt auf der linken Seite drin, können wir es schreiben als P mal irgendwas. Das habe ich gerade gemacht. Und jetzt setzen wir ein. Und ich meine nicht, dass wir in die Polynome etwas einsetzen, sondern ich meine, dass wir etwas in den Gleichungen einsetzen. Ist es missverständlich, wenn ich einsetzen hinschreibe? Vielleicht umschreiben. Umschreiben? Umschreiben ergibt. Oh, was denn? Moment, muss mich orientieren. Hier, mit dieser Gleichung fange ich an. P gleich S mal T. Gleich, jetzt setze ich für S ein, was da drüben steht. P mal U mal T. Farbe? Farbe gewünscht? Nö, ist noch so einfach für Farbe, okay. Hier steht jetzt etwas, wo auf der linken Seite P steht und auf der rechten Seite auch, sodass man so, man hat das Gefühl, man kann es irgendwie ausklammern. Was sagt denn die Gradformel? Links steht der Grad von Pi. So, der ist da einfach. Jetzt schreibe ich hier das als Produkt und die Gradformel sagt, der Grad von P ist dasselbe wie der Grad von P plus der Grad von Q plus der Grad von T. Was für Grade müssen Q und T dann haben? Danke fürs Mitdenken, mehrere Leute. Sie denn? Null. Und da reicht, wenn ich hinschreibe mit der Gradformel, oder? Linksseite, rechte Seite. Aus der Gradformel folgt dann Grad S gleich Grad Q, wobei das Q mir ehrlich gesagt egal ist, mich interessiert S, aber wir wissen es, also schreiben wir es hin. In anderen Worten, wir haben P als Produkt geschrieben und im ersten Fall, den wir uns angeguckt haben, ist der Grad von S gleich 0. Und das ist eine der Möglichkeiten, die wir zeigen wollen. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie gucken, was im anderen Fall passiert. Und hoffentlich kommt dann auch raus, Grad von S gleich 0 oder vielleicht Grad von T gleich 0. Das werden wir gleich sehen. Ja?
Warum ist Grad S gleich
Grad T gleich
0? Nochmal bitte? Warum ist da Grad S und nicht Grad T gleich 0?
Habe ich mich verschrieben? Achso, ich habe S durch P mal Q ersetzt. Und jetzt ist das S gar nicht mehr da, sondern T hat die Rolle. Ja. Vielen Dank. Das ist genau richtig. Das heißt auch, dass wir dann da oben in dem Fall sind, Grad von T gleich 0. Und jetzt gucken wir, was im zweiten Fall passiert, ob wir dann auch wieder da landen oder ob dann der Grad von S gleich 0. Hauptsache einer von beiden. Vielen Dank. Danke für den Hinweis. Damit ist der erste Fall abgeschlossen. Zweiter Fall. Ne? Das war jetzt der, dass wir hier oben Gleichheit haben. Jetzt kommt der Fall, dass wir auf der anderen Seite Gleichheit haben. Das heißt, S mal Kx gleich Kx. Na Moment, haben wir das Argument nicht irgendwie schon gesehen? Haben wir nicht heute schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn das von einem Polynom erzeugte Ideal der ganze Ring ist? Doch, darüber haben wir schon nachgedacht. Wir haben uns ein Polynom geschnappt, ein konstantes Polynom, zum Beispiel die 1 des Körpers. Und haben dann gesehen, ja, wenn ich das schreiben kann als S mal irgendwas, dann sagt die Gradformel, dass S keinen großen Grad haben kann. Der Grad muss 0 sein, sonst geht es nicht. Das heißt also, dass ein paar Argumente sich wiederholen, das ist gut. Das wird heute noch mehrmals passieren. Und dann habe ich die kleine Hoffnung, dass wenn Argumente mehrmals kommen, dass sie sich dann irgendwie vertrauter anfühlen. Der Beweis ist jetzt fertig. Jetzt können Sie nochmal in sich gehen und überlegen, wo Sie noch Fragen haben. Nun, die eine Richtung war, wir hatten die Irreduzibilität und dann haben wir was rausgefunden über das Ideal, das erzeugt wird. Und die andere Richtung war, wir fangen mit dem Ideal an und kriegen dann raus, dass der Grad von P mindestens 1 ist und dass P keine interessanten Teile hat. Und es war interessant zu sehen, also ich hoffe, dass Sie es interessant hatten, zu sehen, wie diese Geschichte mit den Idealen zusammenhängt, oder die Darstellungsweise von Polynomen als Produkt, wie das zusammenhängt mit dem Konzept der Irreduzibilität. Denn da wollen wir hin. Wir wollen ja dahin, Polynome in irreduzible Polynome zu zerlegen. Und die Argumente hier, die führen alle in diese Richtung. Ja, noch ein Zwischenresultat und dann haben wir es geschafft und können das Schlussresultat dieses Kapitels beweisen. Ich möchte mal so gucken, was Sie noch für Fragen haben vielleicht. Wird es langsam ein bisschen klarer, auch mit diesen Idealen, die so komisch aussehen, die so Vielfache sind von einem? Ja? Oh, na, aus dem Fall, da ist ja die Beweisrichtung, dass wir das haben, was unten steht und wir wollen zeigen, was oben steht, also Teil A. Das heißt, wir möchten Irreduzibilität zeigen. Und wenn man Irreduzibilität zeigt, dann muss man ja in die Definition gucken. Und da stand, dass der Grad von P mindestens 1 sein soll. Und wenn man P als Produkt schreiben kann, dann hat 1 der Polynome Grad 0. Das ist die Definition. Und diese beiden Teile aus der Definition haben wir abgehakt. Zuerst haben wir abgehakt, Grad von P ist mindestens 1. Und um das mit den Teilern abzuhaken, muss ich Clea erstmal als Polynom, also als Produkt von zwei Polynomen schreiben, um dann über diese Faktoren was rausfinden zu können. Deswegen. Besser? Okay. Noch andere Fragen? Nächstes Lemma. Gleiche Ausgangssituation, wir haben wieder unseren Körper, unseren Polynomring, aber diesmal fangen wir damit an, dass das Polynom P, was wir da haben, irreduzibel ist. Das dürfen wir jetzt wissen. Und dann steht da was ganz Merkwürdiges, da steht, wenn wir zwei Polynome haben, S und T, und wenn das Produkt S mal T in dem Ideal liegt, was von P erzeugt wird, oder in anderen Worten, wenn man S mal T als Produkt von P mit irgendwas schreiben kann, dann, so behauptet das Lemma, kann man S als Produkt von P mit irgendwas schreiben oder man kann T als Produkt von P mit irgendwas schreiben. Und das klingt ganz seltsam, weil wir noch nicht so viel Sprache haben, um das anders zu formulieren, aber ich biete mal was an. Ich biete mal eine Sprache an, die vielleicht intuitiver ist. Man könnte ja dieses Ideal P mal Kx nicht nur beschreiben als Menge aller Vielfachen von P in den Polynomring, sondern man könnte ja umgekehrt sagen, es ist die Menge aller Polynome aus Kx, die sozusagen durch P teilbar sind, ohne Rest. Wenn wir diese Sprache benutzen, dann können wir das Lemma umformulieren in folgender Weise. Wenn das Polynom S mal T ohne Rest durch P teilbar ist, dann ist eins der beteiligten Polynome, also S oder T, ohne Rest durch P teilbar. Kommt Ihnen das bekannt vor? Woher kommt Ihnen das bekannt vor? Was für Objekte kennen Sie, die sich so verhalten? Ja. Modularrechnung? Ah, kommt später, da gibt es solche Phänomene, ja.
Ich meine eher das, was wir letztes Semester hatten. Ich weiß nicht, ob ich mit dir
gekommen war. Okay, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, was Sie vielleicht meinen. Ich dachte ganz stumpf an Primzahlen. Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie mindestens einen der Faktoren. Weil die Primzahl selber sich ja nicht weiter aufspalten kann. Wir zeigen also jetzt, dass diese irreduziblen Polynome sich tatsächlich wie Primzahlen verhalten. Auf der einen Seite haben sie keine interessanten Teiler, so wie Primzahlen, und auf der anderen Seite haben sie diese komische Eigenschaft, dass wenn sie ein Produkt teilen, dass sie dann einen der Faktoren teilen. Die verhalten sich wie Primzahlen. Und wir werden gleich, wenn wir diese Zerlegung hinschreiben, sehen, dass die wirklich die Rolle von Primzahlen einnehmen in unserem Polynomring Kx. Jedenfalls sehr, sehr weitgehend. Ja.
Können wir das ganz kurz mal mit Primzahlen machen?
Denke ja. Aber alle Beispiele kommen mir irgendwie zu einfach. Ich schreibe mal was hin. Es kommt irgendwie zu einfach dran. 5, 3, 15. Ne? 3 mal 5. 5 teilt einen der Faktoren, nämlich die 5. Den anderen nicht. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel mit 6. 6 teilt 12. Aber je nachdem, wie ich 12 als Produkt schreibe, klappt das nicht mehr. Ich kann das als 3 mal 4 schreiben, aber 6 teilt keine Faktoren. Man muss die 6 sozusagen aufteilen und die Teile finden. Und das geht, weil 6 zusammengesetzt ist, aber bei der Primzahl ist es nicht gegeben. Sehen Sie das zum ersten Mal? Nee. Manche ja, manche nein. Oh, wir werden in der Algebra so viel Spaß haben. Oh. Gut, vielen Dank für die Frage. Bei Polynomen versuchen wir jetzt etwas Ähnliches. Wir wollen zeigen, dass die irreduziblen Polynome sich so verhalten wie 5. Und dann gibt es halt noch die anderen, die sozusagen zusammengesetzt sind. Und die verhalten sich so wie die 6. Das ist doch alles. Ja? Okay, sehr schön. Dann beweisen wir jetzt Lemma 12. Und da sehen wir die ganzen Ideen, oder viele davon, nochmal, die wir jetzt gerade schon hatten. Dieses Lemma ist, also wenn ich sagen müsste, was der Schwierigkeitsgrad ist, würde ich sagen, eigentlich ist es total einfach, was da passiert, aber es ist notationsintensiv. Wir müssen uns mehrere Sachen hernehmen und das hinschreiben und irgendwas umstellen. Aber dann ist das, was passiert, eigentlich nicht kompliziert. Ich bin gespannt, was Sie denken. Bleibe an der rechten Tafel. Wir beweisen Lemma 12. Und dann sind wir auf dem Endspurt von Kapitel 9. Beweis. 12. Und ich fange einfach an mit der Situation, die wir da haben. Sind S und T mit der Eigenschaft bla bla, dann schreibe ich das jetzt mal so hin. Seien S und T aus AX. So. Ah, ich nehme mir mal direkt noch was her. Denn wenn ich S mal T in P mal KX finde, heißt es ja, dass ich S mal T schreiben kann als P mal irgendwas. Und dieses irgendwas soll jetzt einen Namen finden. Ich nehme mir also direkt noch einen von Schlangen her. Da laufen wir jetzt noch Fuß rum, deswegen die Schlange. Sein ST und die Schlange aus KX. So, das gilt. S mal T gleich P mal die Schlange. So, nach Voraussetzung kann ich das machen. Und jetzt möchte ich zeigen, S liegt in P mal KX oder T in P mal KX. In anderen Worten, ich möchte zeigen, dass man S als vielfaches von P schreiben kann oder T. Und ausnahmsweise gehen wir mit einem Widerspruchsbeweis vor. Jetzt kommt also, oh, ja, klar. Angenommen, es stimmt nicht, was da steht. Angenommen, es gelte, S liegt nicht in P mal KX und T liegt auch nicht in P mal KX. Ja, was ist dann los? Warum ist das eine sinnvolle Information? Was können wir mit der anfangen? Wir wollen offensichtlich, dass am Ende Quatsch rauskommt. Aber was können wir jetzt erstmal damit machen? Wenn S da nicht drin liegt, heißt es doch, dass das Lineal echt größer wird, wenn ich auch noch vielfach von S dazu nehme. Denn wenn es nicht größer werden würde, würde es ja heißen, dass man Vielfache von S hier drin schon findet, aber dann würde S da drin liegen, aber das tut es nicht. Also ist das ein größeres Ideal. Schreibt mal, es enthält echt jemand S. Und das gleiche kann ich für T machen. T liegt ja auch nicht drin, das heißt, wenn ich hier T hinschreibe, wird es auch größer. Lemma 9.11 stand doch, dass die Irreduzibilität von P, die wir hier haben, dazu führt, dass es kein Ideal gibt, was echt zwischen P mal Kx und dem ganzen Ring liegt. Dieses Ideal ist wirklich größer, das heißt, es muss der ganze Polynomring sein. Und das hier ist auch echt größer, also muss auch der ganze Polynomring sein. Und hier haben wir die Irreduzibilität von P verwendet, aber halt nicht direkt, sondern mit dem Umweg über Lemma 9.11. Mit Lemma 9.11 folgt daraus, P mal x plus S mal darstellen, zum Beispiel das konstante Polynom 1, 1 ist 2. Das mache ich jetzt. Das Polynom 1 des Körpers liegt hier. Das heißt, ich muss es so komisch schreiben können hier auf der linken Seite. Und ich muss es auch so komisch schreiben wie das hier auf der rechten Seite. Oder in anderen Worten, ich kann die 1 des Körpers schreiben als p mal irgendwas plus s mal irgendwas. Nein, ich möchte nicht neu starten. Also ich sowieso nicht, aber der Computer auch nicht. Jetzt nicht. Wir brauchen jetzt offensichtlich ganz viele Buchstaben. Sie sehen woher das kommt. Vielfaches von P heißt, ich brauche einen Buchstaben dafür und dann dafür und dann dafür und dann dafür. Das machen dann vier Leute und die nenne ich jetzt Q1 bis Q4. Sein Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q1. So. Oder mit. Mit der Eigenschaft, dass ich die 1 des Körpers, fange quasi in der Mitte an, einerseits schreiben kann als P mal Q1 plus S mal Q2 und andererseits als P mal Q3 plus T mal Q4. So, warum das alles geht, haben wir uns überlegt. Und jetzt möchte ich, glaube ich, gleich einmal multiplizieren. Ich möchte nur kurz weiter wissen, dass ich das wirklich will. Wenn ein Teil kommt, will das nicht. Doch, wir machen es jetzt. Wir multiplizieren die erste Gleichung hier mit der zweiten. Das heißt, wir multiplizieren 1 mit sich selber, kommt 1 raus, und wir multiplizieren die Polynomausdrücke mit sich selber. Und das sieht erstmal schrecklich aus, aber wie durch ein Wunder wird es gleich gut. Versprochen. Multiplikation. Ja, müssen wir halt ein bisschen schreiben. 1. Mal die rechte Seite, schreibe es einfach ab und dann werde ich rechnen und irgendein Indexchaos veranstalten. Los geht's. P mal P mal Q1 mal Q3 plus S mal Q2 mal P mal Q3 plus P mal Q1 mal T plus S mal Q2 mal T mal Q4. Hey! Und da steckt fast überall so ein P drin. Außer hier ganz am Ende. Aber das kann man lösen. Denn S mal T gleich P mal Q Schlange. Das können wir jetzt da einsetzen. S mal T ist mal Schlange und dann ist noch das andere Gedöns. Ha! Und jetzt klammere ich P aus. Muss ich alles nochmal abschreiben?
Dann ist eine Frage, dass du
willst. Ja. Ich mach das. P mal. Es macht doch irgendwie so viel Spaß, oder? P mal. Links steht ja irgendwas. Ja, wirklich. Links steht 1. Es hat gerade 0. Also haben wir rechts auch A 0 geschrieben. Aber hier hat ja mindestens gerade 1. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Das ist der Quatsch, auf den wir hinaus wollten. Das ist der Widerspruch zur Annahme ganz oben, dass man S und T nicht in P-Lakais nimmt. Widerspruch zur Gradform. Und ja, wenn wir später mehr Algebra-Kenntnisse haben und noch mehr Sprache und mehr Konzepte, dann können solche Rechnungen vereinfacht werden. Jetzt gerade müssen wir halt alles nicht machen. Fertig! Dann können wir uns jetzt an den Hauptsatz wagen. Also ich jedenfalls, ich bin bereit und energiegeladen? Wie geht's Ihnen? Nee, ich bin nicht bereit. Ich werde nie bereit sein. Wir gucken uns den Satz mal an. Und dann atmen wir kurz durch und ich wische die Tafel. Und Sie sammeln sich. Okay, Sie sind gedanklich noch beim letzten Lemma. Haben Sie dazu noch Fragen? Da ist ja eigentlich nichts Spannendes passiert. Okay, Fragen sehe ich nicht. Dann gucken wir jetzt auf Satz 9.13. Da behaupte ich nämlich jetzt, dass man Polynome, die mindestens Grad 1 haben, zerlegen kann und dass man die als Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben kann, wobei diese Zerlegung eindeutig ist. Jedenfalls so eindeutig, wie man sein kann. Die eine Möglichkeit, wie man zwei solche Zerlegungen, wie man zwei unterschiedliche Zerlegungen bekommen kann, ist, dass man die Reihenfolge der Polynome beim Hinschreiben ändert. Aber gut, das ist nur die Reihenfolge, das ist langweilig. Und die andere Möglichkeit, wie man was verändern kann, ist, dass man irgendwo mit Konstanten multipliziert und das dann woanders wieder rückgängig macht. Aber das ist auch langweilig. In anderen Worten, eine Zerlegung in irreduzible Polynome ist eindeutig, bis auf die Reihenfolge der Polynome und bis auf die Multiplikation mit Konstanten, also Elementen aus dem Körper. Wichtig ist hier, dass das, was wir da machen, also dieses Hinschreiben mit den Polynomen und dass da auch wirklich irreduzible Polynome vorkommen, nur funktioniert, wenn das Polynom, mit dem wir starten, mindestens Grad 1 hat. Wenn wir mit einem konstanten Polynom starten, dann können wir das nicht als Produkt von Irreduziblen schreiben, sodass da auch wirklich was steht. In anderen Worten, ein irreduzibles Polynom kann niemals ein Teiler von einem konstanten Polynom sein, jedenfalls wenn das nicht das Nullpolynom ist. Wegen der Gradform. Das heißt, wir sehen hier, woher diese Einschränkung kommt. Aber in der Algebra werden wir sehen, dass das, was da steht, verallgemeinert werden kann. Und der einzige Grund, warum ich das hier nicht mache, ist der, dass wir es nicht brauchen und wir später mit mehr Theorie das viel einfacher begründen können. Eins unserer ersten Beispiele hat diese Idee aufgegriffen. Gucken Sie nochmal bei der Frage, ob x² plus 1 irreduzibel ist in dem einen oder anderen Polynomring. Da haben wir im Prinzip das gemacht, was hier in dem Satz steht, was immer geht. Wir haben nämlich ein Polynom auf Irreduzibilität überprüft und in dem einen Polynomring war es selber irreduzibel, das heißt, da zerlegt man nichts weiter, aber in dem anderen halt nicht. Und dann haben wir es zerlegt in irreduzible Polynome und in dem Fall war das ganz toll, weil man da die Nullstellen in der Darstellung sehen konnte. Würden Sie mir zustimmen, dass ungefähr die schönste Art, ein Polynom hinzuschreiben, die ist mit so lauter Linearfaktoren und man sieht die ganzen Nullstellen? Sie müssen mir nicht zustimmen. Aber ich finde das besonders schön. Ich freue mich, wenn das geht. Und es geht halt nicht immer. Aber wenn, dann freue ich mich, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich sehr viel Informationen über das Polynom so auf einen Blick erfassen kann. Zum Beispiel, ob es mehrfache Nullstellen hat oder so. Oh, ich war die ganze Zeit nicht im Bild, aber ist auch nicht so wichtig. Hallo? Jetzt wische ich die Tafel und dann gehen wir auf die linke Seite und beweisen den Satz. Satz 9.13. Los geht's. Da stehen zwei Sachen. Da steht, es gibt so eine Darstellung als Produkt mit irreduziblen Polynomen Und da steht auch, dass die Darstellung eindeutig ist, bis auf bla bla bla. Wir zeigen diese beiden Aussagen getrennt voneinander, nacheinander. Zuerst möchte ich die Existenz zeigen. Zerlege ich die. Fertig. Also die verkommen. Ganz naiv, können wir in zwei, drei Zeilen hinschreiben. Aber erstmal machen wir den Induktionsanfang ganz ordentlich. M gleich 1. Wir haben uns vorhin das überlegt über Polynome von Grad 1. Wie war das nochmal? Polynome von Grad 1 aus Kx sind immer... Was war da los? Was haben wir uns überlegt? Jedenfalls nicht auf interessante Art. Da hat er immer irgendwas gerade 0. Polynome von Grad 1 sind irrebezüglich. Und dann habe ich nichts mehr weiter zu tun. Dann schreibe ich das Polynom hin und das ist meine Zerlegung. Induktionsschritt. Sei der Grad von p, also m, mindestens 2 und die Behauptung für Polynome von kleinerem Grad richtig. Und mit der Behauptung meine ich nur die Existenz. Die Existenz einer Zerlegung, das schreibe ich jetzt nicht hin. Und mit Zerlegung meine ich immer Zerlegung in irreduzible Polynome. Für Polynome mit kleinerem Grad. Größeren Grad haben und trotzdem irreduzibel sein. Das geht. Und dann sind wir fertig und schreiben einfach P hin und das ist unsere Zerlegung. Dann sind wir also fertig. Mit der Existenz einer Zerlegung jedenfalls. In dem Fall auch mit der Eindeutigkeit, denn da steht ja einfach nur ein Polynom, was soll sonst passieren? Aber die Frage ist interessant, ob man noch eine andere Zerlegung finden könnte. Dazu kommen wir. Zweiter Fall. Ja, wenn p nicht irreduzibel ist, dann heißt es doch, dass man das schreiben kann als Produkt von Polynomen, sodass die beiden beteiligten Polynome beide nicht Grad 0 haben. Grad 0 los. Und so, dass man P schreiben kann als S mal T. Das ist der Fall, wo P nicht irreduzibel ist. Da kann ich das machen. Ja, aber wenn, wenn S und T nicht konstant sind, wenn sie also nicht das Nullpolynom sind und auch nicht Grad 0 haben, dann haben die ja mindestens Grad 1, beide, und dann sagt die Gradformel, dass die dann auch beide kleineren Grad haben müssen als m, also der Grad muss als Zahl kleiner sein als m, denn wenn eins der beiden Polynome Grad m hätte, also größer geht es sowieso nicht, aber denn p ist ja nicht das Nullpolynom, Aber wenn, selbst wenn eins der beiden Grad M hätte, dann müsste er das andere Grad 0 haben mit der Gradformel. Aber dann wäre es ja konstant. Also geht das nicht. Deswegen schreibe ich jetzt einfach hin mit der Gradformel. Gefühlt benutzen wir kaum was anderes als immer eine Gradformel. Damit gilt, Grad von S ist kleiner als M und Grad von T auch. Das heißt, per Induktion haben S und T Zerlegungen in irreduzible Polynome und dann bauen wir die zusammen und haben eine Zerlegung für P. Fertig. Per Induktion. Induktion besitzen S und T. Jeweils eine Zerlegung wird irreduzibel kürzen nach Polynomen. Polynomen. So. Na, dann sehen wir auch eine für P. Verständlich. Erstmal nur für die Existenz. Erster Fall ist, den es selber irreduzibel. Zweiter Fall, man kann es zerlegen und dann schreibt man halt die Faktoren als Produkt von irreduzibel. Aber, wie gesagt, im Satz steht ja noch mehr. Da steht nicht nur, es gibt sowas, sondern da steht auch, es ist eindeutig bis auf bla. Und diese Eindeutigkeit, die müssen wir uns jetzt noch überlegen. Denn wir werden später verwenden, wenn wir nochmal zurückkommen, langes Zehr zu Vektorräumen und linearen Abbildungen und sowas. Da werden Polynome eine Rolle spielen, zum Beispiel um Eigenwerte zu finden, aber auch um besonders übersichtliche und schön arrangierte Abbildungsmatrizen zu finden. Und dann brauchen wir solche Eigenschaften von Polynomen. Das ist der Hauptgrund, warum wir das hier machen. Wir machen das nicht nur, weil ich Polynomringe interessant finde und man das generell für die mathematische Allgemeinbildung braucht, sondern auch, weil wir später sehr konkret Eigenschaften von Polynomringen verwenden werden, um mehr Informationen über Vektorraumhomomorphismen zu bekommen. Und über Matrizen. Also müssen wir uns mit der Eindeutigkeit auch noch kurz beschäftigen. Ich fange auf der oberen Tafel an und nehme mir zwei verschiedene Zerlegungen her, also zwei, die verschieden aussehen, und dann gucken wir, was passiert. Oh ja, ja, schaffen wir ganz bequem. Dann nehme ich mir jetzt die Notation her. L und K sind die Anzahlen der Polynome, die ich da brauche. Und die Polynome heißen 1 bis n für die eine Zerlegung und T1 bis TK für die andere. Polynom P. Das heißt, ich kann P einerseits schreiben als Produkt Q1 mal und so weiter mal Qn. Das ist die eine Zerlegung. Und die andere Zerlegung ist T1 mal und so weiter mal Tk. Und so wie das dahin geschrieben ist, sieht es absichtlich so aus, als ob man da vielleicht unterschiedlich viele braucht und auch einfach unterschiedliche irreduzible Polynome. Denn ich weiß ja auch nicht, was wollen wir jetzt zeigen? Na, die Anzahl sollte gleich sein für die Eindeutigkeit, also zeigen wir n gleich k. Und wir zeigen, dass die Polynome, die da benutzt werden, die Qs und die Ts, dass das im Prinzip dieselben sind. Man kann vielleicht die Reihenfolge der Faktoren verändern oder man kann mit irgendwelchen Konstanten multiplizieren, aber sonst sind das die gleichen irreduziblen Polynome. Das wollen wir zeigen. Na gut. Blablabla. mir die linke Seite an. Da steckt doch offensichtlich das Polynom Q1 als Faktor drin, als Teil. Richtig? Also steckt Q1 als Faktor auf der rechten Seite bei den ganzen T's. Und Q1 ist irreduzibel. Und dann kommt unser Lemma 912 und sagt, hey, wenn ich irreduzibel bin und ich teile ein Produkt, dann teile ich einen der Faktoren. Also muss eins der Polynome T1 bis TK, mindestens eins, durch Q1 teilen. Einverstanden? Wir wenden Lemma 912 auf 1 und das Produkt T1 bis hin zu TK an und sehen, dass 1 davon durch Q1 teilbar ist. Wegen der Notation entscheide ich mich dafür, dass T1 durch Q1 teilbar sein soll. Wenn das nicht so ist, dann ändere ich einfach die Nummerierung der Polynome. Seit T1 durch Q1 teilbar, dann schreibe ich das jetzt mal so hin, dass man das sieht. Sei also S ein Polynom aus Kx, teilbar sein, das ist ja einfach nur, das eine ist ein Vielfaches vom anderen, das schreibe ich jetzt hin, T1 gleich Q1 mal S. Und dann setze ich das in unsere ursprüngliche Gleichung ein, das heißt, da wo vorher T1 stand, da schreibe ich Q1 mal S hin. Und dann kann ich Q1 ausklammern. Gleich bla bla bla, gleich T1 bis hin zu TK, gleich, jetzt setze ich ein, Q1 mal S mal T2 mal und so weiter, jetzt kommt der Rest der T's. Jetzt möchte ich Q1 ausklammern, also so links rausziehen und die rechte Seite mit negativen Vorzeichen auf die linke Seite bringen, sodass dann auf der rechten Seite das Nullpolynom steht. Und das schreibe ich jetzt hin. Nullpolynom ist linke Seite minus rechte Seite Q1 ausgeklammert. Dann sieht das so aus. Q1 mal Rest von der linken Seite, 2 mal und so weiter bis Qn, minus Rest von der rechten Seite, also S mal T2 mal bla 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 TK. Ergibt es Sinn? Im Polynomring können wir ja, da haben wir ja eine Gruppe bezüglich Additionen, wir können additive Inverse bilden. Das heißt, ich kann Dinge auf die andere Seite bringen. Und mit dem Distributivgesetz kann ich ausklammern. Alles wunderschön im Polynomring gerechnet. Augenblick mal. Da steht ein Produkt von Polynomen und da kommt das Nullpolynom raus. Wann ist ein Produkt von Polynomen das Nullpolynom? Über einen Körper? Da haben wir doch was gezeigt. Ja. Genau, wenn einer der Faktoren, mindestens einer der Faktoren, das Nullpolynom ist. Moment. Q1 ist ein irreduzibles Polynom, das hat mindestens Grad 1, das ist nie im Leben das Nullpolynom. Das heißt, es muss dieses andere Zeug sein. Und da verwenden wir Lemma 9.4 Teil C, das war das, was Sie gerade zitiert haben. Ein Produkt von Polynomen ist nur dann Null, wenn eins der polynomischen das Nullpolynom ist. Gut, jetzt muss also das Nullpolynom sein und das forme ich wieder um und schreibe als Gleichung hin, die linke Seite muss das gleiche sein wie die rechte Seite. Also Q2 mal und so weiter, Qn gleich S mal T2 mal und so weiter bis hin zu TK. wollen, jetzt kann ich wieder per Induktion argumentieren. Jetzt habe ich hier auf der linken Seite was stehen, das kleiner einen Grad hat, denn ich habe ja jetzt was weggenommen, was mindestens Grad 1 hat. Und wenn ich jetzt per Induktion davon ausgehe, dass für Polynome von kleinerem Grad man die Eindeutigkeit schon hat, dann heißt es jetzt, dass hier die Anzahl der Polynome gleich ist und dass die Q's im Wesentlichen dasselbe sind wie die Polynome hier drüben. Und dann sind wir fertig. Noch mal kurz drüber nachdenken muss, was Eindeutigkeit heißt. Hier heißt Eindeutigkeit wirklich nur Eindeutigkeit der Polynome an sich, also wie groß der Grad ist und sowas alles. Die Reihenfolge darf man verändern und man dürfte auch mit irgendwelchen Konstanten multiplizieren. Was ich damit meine, aber ja, mache ich. Die Multiplikation mit Konstanten. Also, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, was wir vorhin überlegt haben, dieses Mini-Beispiel, x Quadrat plus 1, das haben wir ja in irreduzible Polynome zerlegt, in der Form x minus i mal x plus i. Ganz am Anfang. Und das kann ich jetzt manipulieren, indem ich sage, ich ändere die Reihenfolge, aber ich füge auch noch künstlich irgendwelche Koeffizienten dazu. Zum Beispiel könnte ich daraus machen 3x plus 3i mal ein Drittel mal x minus i. Das heißt, ich habe die Reihenfolge vertauscht, ich habe hier künstlich den Faktor 3 eingefügt, habe das hier wieder rückgängig gemacht und das andere Polynom hat nach hinten geschrieben. Aber es ist nicht wirklich eine andere Zerlegung. Die Polynome haben immer noch die gleichen Nullstellen und so. Ne? Also es ist irgendwie nicht interessant, das so zu verändern. Das meine ich damit, bis auf Reihenfolge und bis auf Multiplikation mit Konstanten. Hat es geholfen, das einmal zu sehen? Gut. Ja, damit ist Kapitel 9 fertig und jetzt bin ich gespannt, was Sie für Fragen haben. Ja.
Also, auch auf die Frage, jetzt gilt Q1 bis Qn ist gleich Q1 bis TK und dann haben Sie ja die 1 rübergezogen zu sozusagen Q1.
Ich habe T1 als Q1 mal S geschrieben. Ich habe eingesetzt, was da oben steht.
Ja. Und das ist ja in der Zeile direkt unten drunter. Hast du das noch mit der 2 gemacht, oder? Mit Q2?
Nee. In der Zeile darunter habe ich einfach nur eingesetzt, dass bei den Polynomen da drüben, in dieser Zerlegung mit zwei Polynomen, dass da das eine das Nullpolynom sein muss. Aber wenn die Differenz von zwei Polynomen das Nullpolynom ist, dann heißt es ja einfach, dass das eine dasselbe ist wie das, was sie abgezogen haben. Und das habe ich dahin geschrieben. Ja. Man könnte jetzt, wenn man nicht mit Induktion arbeiten möchte, zu Fuß weitermachen und dann sagen, jetzt muss Q2 irgendwas auf der rechten Seite teilen, also schreibt man das wieder so hin, das ginge. Und stattdessen habe ich gesagt, per Induktion ist es da schon erledigt. Ja, ansonsten haben Sie recht. Genau. Ja, Moment, Sie waren zuerst.
Warum kann genau an der Stelle Q1 nicht das Nullpolynom sein?
Q1 ist irreduzibel, hat deswegen mindestens Grad 1 und deswegen kann es nicht das Nullpolynom sein. Ja, sehr berechtigte Frage. Noch mehr? Ja?
Das ist jetzt eine rein formelle Frage, ein Induktionsschritt. Da haben wir gesagt, dass die Behauptung für Polynome mit kleinem Grad gelten. Aber Minus unendlich ist ja auch kleiner 1, 2.
Oh ja. Ja, das stimmt. Aber da kann nirgends das Nullpolynom rumlaufen. Denn wenn das da irgendwo als Faktor vorkäme, dann wären ja immer die Polynome, die am Ende rauskommen, auch das Nullpolynom. Und so haben wir ja nicht angefangen. Das Polynom P, mit dem wir gestartet haben, hatte ja mindestens Grad 1. Das heißt, nichts von dem, was da steht, von diesen einzelnen Faktoren, nichts davon kann das Nullpolynom sein. War das Ihre Frage? Oder hatten Sie noch eine andere?
Ja, das Problem ist, vielleicht interpretiere ich jetzt diesen Satz.
Welchen denn? Welchen Satz?
Sei N, vielleicht zwei und Behauptung, Existenz für Polynome.
Mit Polynomen mit kleinem H. Ja, aber wir meinen ja immer nur Polynome, die überhaupt die Voraussetzungen des Satzes erfüllen. Das ist ja bei Induktion immer so, dass man sagt, für alles, mit alles, was kleiner ist oder alles, was kleineren Grad hat, kleinere Dimensionen, was auch immer, aber was die Voraussetzungen des Satzes erfüllt. Das ist ja immer so, das schreibe ich dann irgendwann nicht mehr mit dazu. Aber so funktioniert ja Induktion. Wenn man was Kleineres hat, was aber ansonsten die Voraussetzungen erfüllt, dann soll dafür die Aussage gelten. Ansonsten könnte ich ja immer argumentieren, man nimmt was Kleineres und man braucht keine Voraussetzungen mehr. Aber so ist es ja nicht. Die Voraussetzung braucht man. Ja, vielen Dank. Sehr gute Detailfrage. Noch mehr? Okay. Das, natürlich, Abschluss des Kapitels, Vorlesung ist zu Ende, Punktlandung. Ah, Moment, ich habe noch einen kleinen gelben Zettel und außerdem fallen ja Vorlesungen aus. Es fallen mindestens 3 aus und das bringt mich irgendwann in Zeitnot. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dazu sage ich gleich was. Aber erstmal, Wünsche. Wünsche für die Fragestunde am Montag. Montag in einer Woche, also nicht in einer Woche, in 6 Tagen. Montag, 5. Mai, extra Fragestunde. Haben Sie Wünsche? Sie können mir jetzt spontan was sagen, Sie können auch schon was sagen oder mir E-Mails schreiben, aber wenn ich was habe zum Vorbereiten, mache ich das natürlich gerne. Dann gibt es den Rückblick auf Kapitel 9. Haben Sie da irgendwelche besonderen Wünsche? Soll ich auf irgendwas nochmal spezieller eingehen? Brauchen Sie irgendwo noch mehr Beispiele? Was haben Sie da so? Gehen Sie kurz in sich, schreiben Sie gerne Jean-Luc eine Nachricht oder quatschen Sie mich an. Und dann, okay, wir werden singen. Ich dachte, wir singen vielleicht in der Woche vor der Klausur. Es ist was in Arbeit. Ich kann Ihnen am Ende einen musikalischen Tipp geben, damit Sie wissen, welches Lied es ist, das ich umtexte. Ja, mache ich am Ende. Okay. Wenn Sie sich vorbereiten und ein bisschen einlesen wollen, dann fangen Sie mal an in Kapitel 10, so mit den ersten paar Seiten. Was ist ein Eigenwert? Was passiert da? Ich werde eine Podcast-Folge aufnehmen, bei der ich ungefähr die erste Seite, also den Anfang des Kapitels, bespreche und ein paar Beispiele zur Einstimmung mache. Und ich bitte Sie, sich die anzuhören. Ich mache also jetzt nicht irgendeine Vorlesungsaufzeichnung anstelle von Donnerstag, wo es ausfällt, sondern ich mache nur diese Podcast-Folge für Sie zum Einhören. Aber ich bitte Sie, sich die anzuhören, damit wir dann nächste Woche direkt einsteigen können und ein bisschen Zeit sparen. Und ich werde mir noch ein paar andere Sachen überlegen, wie ich die ausgefallenen Vorlesungen kompensieren kann, sodass wir keine Extratermine brauchen. Aber sowas wie mal eine Podcast-Folge oder ein Video, sowas wird kommen, ansonsten schaffen wir es nicht. Und hier ist, bevor ich Sie ins Wochenende schicke, ins lange Wochenende, mein musikalischer Hinweis für das Lied, das wir bald zusammen singen können. Da, 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 da. Sie wissen Bescheid. Dann können Sie ja schon mal mit der Karaoke-Version üben. Text kommt. Bis dann.